Liebe Geschwister, in der vergangenen Woche habe ich mich ein wenig mit dem Thema Dreieinheit beschäftigt, mit dem Thema Trinität Gottes. Und da möchte ich gerne diese Gedanken, diese Bibelverse mit euch teilen, mit euch gemeinsam drauf schauen. Ich persönlich finde das recht schwer, die Trinität zu beschreiben, gerade Menschen, die Gott nicht kennen oder die Bibel nicht lesen, nicht glauben. Und ich denke, das ist auch eine Sache, die man glauben muss. Wenn man daran nicht glaubt, dann kann man das auch nicht verstehen. Es gibt zwar so, irdische Versuche, das irgendwie greifbar zu machen, wie zum Beispiel der Mensch, der besteht ja aus Körper, Seele und Geist. Das sind auch irgendwo drei in einem, aber es ist ja trotzdem nicht, wir sind ja trotzdem eine Person und nicht drei Personen, die Gott sind. Oder mit dem Versuch Wasser, das ist in drei Aggregatzuständen sein kann. Es kann halt flüssig sein, fest in Form von Eis oder gasförmig in Form von Dampf. Macht es etwas greifbarer, aber es umschreibt nicht Gott. Es ist keine Person und es ist auch nicht, Wasser kann nicht in einen Topf gleichzeitig dampfen und Eis sein. Ja? Und Gott kann das schon. Und ich denke, am besten ist es, diese Begebenheiten in der Bibel zu betrachten, die uns den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist beschreiben. Und da gibt es unzählige Stellen im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament natürlich, da offenbart sich Gott in diesen drei Personen. Und vor allem möchte ich auf vier Stellen im Neuen Testament eingehen, auf die Geburt unseres Herrn, auf die Taufe, auf die Kreuzigung, aber in erster Linie dann oder ein bisschen tiefer auf die Dreieinheit in der Auferstehung, dass da auch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist am Wirken sind. Ja, erstmal eine Stelle aus dem Alten Testament, die uns aufzeigt, dass Gott aus drei Personen besteht. Lasst uns da zusammen Jesaja 48 aufschlagen, den Vers 16. Wir könnten da auch schon auf Vers 12 lesen, aber ich lese nur den Vers 16. Wir sollten da wissen, dass dort Jahwe spricht. Ja, also Gott, der Herr, spricht dort. Naht euch zu mir und hört dieses. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Seitdem es geschehen ist, bin ich da. Und nun hat mich Gott, der Herr, und sein Geist gesandt. Also hier spricht Gott, der Herr, also Jahwe spricht hier und sagt, dass ihn Elohim, also Gott Elohim, der Herr, Jahwe und sein Geist gesandt haben. Und solche Stellen gibt es recht viele. Ich habe auch so eine Stelle mal einem Zeugen Jehovas geschickt und er hat mir dann daraufhin geantwortet, ich solle mal eine andere Bibelübersetzung lesen. Ich glaube, das war, wie heißt diese Bibelübersetzung, die so ein bisschen wörtlicher formuliert ist? So, Hoffnung für alle. Ich soll mal Hoffnung für alle lesen, da wird das besser erklärt. Ja. Also die Stelle konnte er, das war zwar nicht Jesaja, ich glaube, das war Hesekiel, konnte er dann doch nicht so begründen in der wortgenauen Übersetzung. Und bei denen in ihrer eigenen Übersetzung steht es ähnlich. Also es war genauso. Ja, und hier sehen wir, dass Gott, der Herr und sein Geist, Jahwe, also den Herrn, senden. Und das sehen wir dann auch im Neuen Testament, in Lukas 1, 35, wo der Engel zu Maria spricht. Lukas 1, 35. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, also zu Maria: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Also wir haben hier Gottes Sohn, der geboren wird. Wir haben hier die Kraft des Höchsten, des Vaters. Und wir haben den Heiligen Geist, der über Maria kommen soll. Und auch bei der Taufe von Jesus in Matthäus 3, 16 bis 17,
Als Jesus von Johannes, dem Täufer, getauft wird, sehen wir diese Trinität. Matthäus 3, 16 bis 17. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Auch hier sehen wir den Sohn, der aus dem Wasser herauskommt, den Heiligen Geist, der auf ihn in Form einer Taube herabkommt, und der Vater bestätigt ihn als seinen geliebten Sohn. Aber auch bei der Kreuzigung in Lukas 23, Vers 46, in einer der letzten Aussprachen unseres Herrn am Kreuz, sehen wir die Trinität. Da spricht Jesus, Lukas 23, Vers 46. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Wir sehen hier, dass Jesus seinen Geist in die Hände des Vaters anbefiehlt. Ja, und die Auferstehung: Jesus ist auferstanden oder auferweckt worden durch Gott. Das lesen wir an vielen Stellen. In Römerbrief zum Beispiel, Kapitel 10, Vers 9, da schreibt Paulus, Römer 10, 9: Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Also wenn wir daran glauben, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat, so sind wir gerettet. Es ist etwas Fundamentales, die Auferstehung. Das können wir nicht aus unserem christlichen Glauben wegdenken. Und Gott hat Jesus auferweckt. Nun, jetzt könnte man sich die Frage stellen: Wer ist Gott? Und das sehen wir an der Auferstehung, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist an dieser Auferstehung beteiligt waren. Im Galaterbrief, da schreibt Paulus im ersten Kapitel gleich die Begrüßung, der erste Vers, Galater 1, 1: Paulus, Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Also durch Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Wir sehen, dass der Vater Jesus auferweckt hat aus den Toten. Und auch im Römerbrief 6, 4 schreibt Paulus: Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also Christus ist durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt worden. Der Vater war an der Auferstehung beteiligt. Aber auch der Sohn selbst sagt im Johannesevangelium, Johannes 10, Vers 18: Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Jesus hat die Vollmacht, sein Leben zu lassen und sein Leben auch wieder zu nehmen. Und auch im Kapitel 2 des Johannesevangeliums, Vers 19, als er zu den Juden sagt: Brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten, da spricht er ja von seinem Leib. Und da spricht er, das sagt uns das Johannesevangelium: Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Also Jesus will diesen Tempel wieder aufrichten. Der Sohn selbst ist an der Auferstehung beteiligt. Aber auch der Heilige Geist ist an der Auferstehung beteiligt. In 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 18, schreibt Petrus: Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Jesus ist lebendig gemacht worden durch den Geist. Also wir sehen hier diese Einheit von Vater, Sohn und Geist. Noch ein Vers, was bestätigt, dass der Heilige Geist beteiligt war, ist Römer 8, 11. Römer 8, 11, da schreibt Paulus: Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also dieser Geist Gottes, der Geist des Vaters, der Geist des Sohnes, ist auch an der Auferstehung beteiligt. Und dieser Geist nimmt Raum in uns und gibt uns Leben. Also der Geist Gottes ist es, der uns lebendig macht, der uns ewiges Leben schenkt. Jetzt könnte man, um den Kreis zu schließen, sagen, ja, wer ist denn der Geist Gottes? Und da sagt die Bibel uns, dass der Geist des Christus und der Geist des Vaters der Heilige Geist Gottes ist. Im Römerbrief, Kapitel 8, 9 bis 10, schreibt Paulus: Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, also Gottes Geist ist jetzt hier auch der Geist des Christus, wer den nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wir haben Leben durch den Geist. Und wir sehen auch, dass diesen Geist der Vater aussendet in Johannes 14, 26. Da spricht Jesus: Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Nun, wir sehen die Einheit Gottes in diesen drei Personen. Und ja, warum nenne ich das alles? Um einfach aufzuzeigen, dass wir die Schrift brauchen. Wir brauchen die Bibel, um Gott zu erkennen. Wir können nicht aus eigenen Gelüsten, aus eigenem Denken irgendwie versuchen, Gott zu beschreiben, sondern es ist einfach der Glaube, das Vertrauen auf die Bibel, das Vertrauen auf das Alte und Neue Testament, auf die Offenbarung Gottes, die wir in der Schrift haben. Und es zeigt uns auch natürlich, wie wertvoll die Erlösung ist, wie wertvoll der Glaube an Gott ist und dass wir nur durch den Geist Gottes, durch Jesus Christus und durch den Vater Leben bekommen. Ja, und jetzt möchte ich uns Raum geben, weil letztendlich war es unsere Sünde, die Sünde der Menschen, unsere Sünde, in der wir gefangen waren, die Jesus Christus, ja, die Jesus Christus ans Kreuz getrieben hat. Und er hat für unsere Schuld bezahlt an diesem Kreuz. Er hat sein heiliges Blut vergossen um unserer Übertretungen willen. Und ich möchte jetzt uns Raum geben, uns selbst zu prüfen, wie stehen wir zu diesem Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Lasst uns da gemeinsam ins Gebet gehen und dann das Brot und den Wein zu uns nehmen.